NDR Info. Themen des Tages.
Das epochale Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Indien, das nun zu Ende verhandelt ist, der von einer Kommission entworfene Umbau einiger Maßnahmen des Sozialstaats und das Holocaust-Gedenken in Norddeutschland und die Sorgen jüdischer Studierender, das sind Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Fröhliche Gesichter, bunte Gewänder, trockene Tinte. Auch wenn das Europäische Parlament beim Freihandel mit Südamerika noch Sand ins Getriebe streut, die EU-Kommissionschefin von der Leyen will es schon wieder wissen und streut lieber Blumen. Nun ist auch das seit Jahrzehnten stockende Abkommen mit Indien ausverhandelt und ausgerufen und schnell soll es nun Wirklichkeit werden. Und die Außenbeauftragte Kallas unterzeichnete in Neu-Delhi auch noch eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft. Peter Hornung fasst zusammen.
Es gibt einen Ausdruck, der mit diesem Tag sicher untrennbar verbunden bleiben wird.
The mother of all deals.
The mother of all deals.
The mother of all trade deals.
Mother of all deals.
Die Mutter aller Deals, das Abkommen aller Abkommen. Die schiere Größe ist beeindruckend.
Friends, aaj Bharat ne.
Freunde, Indien hat heute das größte Freihandelsabkommen seiner Geschichte abgeschlossen, sagte Indiens Premier Narendra Modi am Mittag bei der Unterzeichnung. Knapp 2 Milliarden Menschen, fast ein Viertel der Weltbevölkerung, ein Handelsraum der Superlative, betonte auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
And this is the tale of two giants.
Das ist die Geschichte zweier Giganten, der zweit- und der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Zwei Giganten, die Partnerschaft in einer echten Win-Win-Manier wählen. Eine starke Botschaft, dass Zusammenarbeit die beste Antwort auf globale Herausforderungen ist. Globale Herausforderungen, die waren auch nötig, um diesen Tag erst möglich zu machen. Über fast 20 Jahre dümpelten die Verhandlungen zwischen Indien und der EU so vor sich hin. 2022 nahm sie wieder Fahrt auf nach der Pandemie, die unter anderem zeigte, wie brüchig Lieferketten sind. Und es war schon auffällig, wie oft Premier Modi heute Freunde sagte. Denn auch er braucht in Zeiten von Donald Trump neue Freunde.
Friends, our global order, man.
Freunde, wir erleben derzeit viel Unruhe in der globalen Ordnung. In einer solchen Zeit wird die Partnerschaft zwischen Indien und der Europäischen Union die Stabilität in den internationalen Systemen stärken.
Majbuti degi.
Fast alle Zölle zwischen der EU und Indien sollen abgeschafft oder reduziert werden. Die europäische Autoindustrie soll davon profitieren. Statt 110% sollen zunächst 40% Einfuhrzoll berechnet werden und am Ende nur noch 10. Die Maschinenbauer sollen etwas davon haben und die Chemieunternehmen. Auch Wein aus Europa soll viel billiger werden in Indien. Es gibt genug Trink- und genussfreudige Konsumenten hier. Die Tür nach Indien soll jedenfalls weit geöffnet werden, zu diesem Markt mit 1,45 Milliarden Menschen. Indiens Handelsminister Piyush Goyal.
The European Union Industries.
Die Industrien der Europäischen Union erhalten Zugang zur großen und rasend schnell wachsenden Wirtschaft Indiens in den Bereichen Innovation, Technologie und Präzisionstechnik.
Sectors of precision engineering.
Wachstumsraten von um die 7%. Das macht auch Europas exportorientierter Industrie Hoffnung nach all den Rückschlägen des vergangenen Jahres. Und Indien hat eine lange Liste an Produkten, die es nun noch günstiger nach Europa exportieren will.
Marine Products. Chemicals,
Meeresfrüchte, Chemikalien, Schuhe und Lederwaren, Kunststoff- und Gummiprodukte, Textilien, Bekleidung, Edelsteine und Schmuck, Möbel, Sportartikel, Spielzeug. Bis die Mutter aller Abkommen umgesetzt wird, wird es noch eine Weile dauern. Die Unterschriften heute waren kaum mehr als symbolisch. Jetzt folgen Monate der juristischen Prüfung und Übersetzung. Und auch das EU-Parlament wird sich damit noch beschäftigen müssen.
Peter Hornung aus Neu-Delhi. Nicht weniger als der Umbau des Sozialstaats steht an. Umbau klingt verdächtig nach Abbau, aber eine Leistungskürzung schließt die zuständige Ministerin und SPD-Chefin Bärbel Baas kategorisch aus. Eine Kommission hat ihr heute Empfehlungen übergeben. Bund, Länder und Kommunen waren darin vertreten und einigten sich auf 26 Vorschläge. Was im Einzelnen geplant ist und warum das alles noch ziemlich lange dauert, schildert Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Der Sozialstaat muss sich ändern. Das hat sich die schwarz-rote Bundesregierung ziemlich weit oben auf die To-Do-Liste geschrieben. Heute hat Sozialministerin Bärbel Baas von der SPD einen ersten Vorgeschmack gegeben.
Der Sozialstaat soll für die Bürgerinnen und Bürger einfacher werden und vor allen Dingen in der Verwaltung effizienter.
Wie dieser Sozialstaat 2.0 aussehen könnte, hat in den vergangenen 5 Monaten eine Kommission von Bund, Ländern und Kommunen in Zusammenarbeit mit Expertinnen und Beamten aus der Praxis zusammengeschrieben. Die Eckpunkte? 4 zuständige Sozialbehörden sollen zu 2 zusammengelegt werden, die einzelnen Leistungen Grundsicherung, Wohngeld und Kinderzuschlag zusammengefasst werden und die Anträge für alles sollen einfacher und digitaler werden. Bärbel Baas spricht von einem Quantensprung.
Alle Leistungen sollen perspektivisch über ein Sozialportal zugänglich sein. Dort können dann Informationen eingeholt, Anträge gestellt und Bescheide abgerufen werden.
Aus der eigenen Partei bekommt die Sozialministerin wenig überraschend Rückendeckung für ihre Pläne. Die SPD-Fraktion steht hinter dem Vorschlag, weil Sozialleistungen nicht gekürzt werden sollen, nur cleverer gemanagt. Wie viel sich damit sparen lässt, ist allerdings auch der Ministerin noch unklar. Trotzdem, auch aus der Union kommt positives Feedback. Kanzler Friedrich Merz sagt, seine Erwartungen seien übertroffen worden. Die Koalition steht also weitestgehend hinter Bärbel Baas. Anders sieht das links und rechts von Schwarz-Rot aus. Die AfD sieht in der Reform einen Fehlanreiz. Statt arbeitslose Menschen zur Rückkehr in den Job anzutreiben, würde ihnen der Leistungsbezug noch erleichtert, kritisiert Parteichefin Alice Weidel.
Es ist wirklich witzig, dass sowas unter einer unionsgeführten Regierung überhaupt umsetzbar ist. Also was Linkeres gibt es nicht und was Teureres auch nicht.
Diesem Urteil widerspricht Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinek. Sie befürchtet das Gegenteil.
Das Grundproblem ist einfach, bei dem, was bisher vorangetrieben wurde, fürchten wir als Linksfraktion, dass genau diese Vereinfachung genutzt wird, um noch mehr Leistung abzuschaffen.
Versöhnlicher klingt der Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge. Für sie geht der Regierungsvorschlag in die richtige Richtung. Die Grünen sind damit offen für eine Zusammenarbeit.
Wenn CDU, CSU und SPD mit uns darüber sprechen wollen, wir sind dazu bereit, weil wir halten das echt für notwendig, dass das Leben in diesem Land einfacher wird.
Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Sozialministerin Baas rechnet damit, dass die Reform innerhalb von 2 Jahren abgeschlossen werden kann. Erste Ergebnisse bis Sommer 2027, die grundlegende Strukturreform bis Ende 2027.
Über die Vorschläge und wie der Umbau laufen müsste, darüber habe ich am Nachmittag mit Professor Stefan Sell gesprochen, Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz. Kann der Sozialstaat noch leisten, was man von ihm erwartet? Also Ungerechtigkeiten des Lebens, der Chancenverteilung, des Einkommens- und Vermögensgefälles, der Preisentwicklung im Lebensalltag von Nahrungsmittel bis Energie, von Staats wegen abfedern oder gar ausgleichen? Oder ist der Anspruch schon lange nicht mehr einzulösen?
Ich glaube, wir können uns grundsätzlich darauf verständigen, dass der Sozialstaat, der ja überaus vielgestaltig ist und im wahrsten Sinne des Wortes unser Leben von der Wiege bis zur Bahre begleitet, aber dass der Sozialstaat natürlich unter Druck ist, vor allem unter Finanzierungsdruck. Das hängt mit der Art und Weise zusammen, wie der Großteil der sozialen Leistungen finanziert wird. Wenn von dem Sozialstaat gesprochen wird, auch im Zusammenhang heute mit den Vorschlägen einer der Kommissionen, dann muss man darauf hinweisen, dass 2/3 der gesamten Sozialausgaben gar nicht Thema waren der Vorschläge, die heute veröffentlicht wurden. Die kommen nämlich aus den Sozialversicherungen, also Rentenversicherung, Krankenpflegeversicherung. Das ist der große Brocken und der wird eben über lohnbezogene Beiträge finanziert. Ja, und das ist natürlich schon ein Problem. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch positiv darauf hinweisen, dass unser Leben, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern, wirklich noch sehr gut abgefedert wird durch Leistungen, wenn Sie mal an das Gesundheitssystem denken.
Geht es dieser Kommission und den Parteien bei ihrem Auftrag also mehr um Effizienzsteigerung? Und was ist damit gemeint, dass weniger Behörden sich um die gleichen Maßnahmen kümmern? Oder geht es darum, dass viele Leistungen und auch Entlastungen zu breit gestreut sind, um sich auf die wirklich Bedürftigen zu fokussieren?
Ja, das Problem ist, wir haben ein wirklich auch für Experten, die sich damit hauptberuflich beschäftigen, nicht mehr durchschaubares Dickicht an unterschiedlichen, sehr kleinteiligen Leistungen, unterschiedliche Behörden, die dafür zuständig sind. Und sie haben ein bürokratisches Dickicht an Anträgen mit unterschiedlichen Einkommensbegriffen zu bewältigen, um an bestimmte Leistungen zu kommen. Und die Kommission zur Sozialstaatsreform, so heißt die ja, die heute ihre Vorschläge veröffentlicht hat, die hatte den Auftrag, steuerfinanzierte Leistungen, Sozialleistungen ja, zu überprüfen und zu gucken, kann man da was verbessern, vereinfachen. Und herausgekommen sind zwei wichtige Punkte. Mhm. Zum einen schlägt die Kommission vor, dass die Grundsicherung, allen bekannt als bisher als Bürgergeld, zusammengelegt werden soll mit dem Wohngeld und dem Kinderzuschlag zu einer einheitlichen Sozialleistung. Die soll entweder von den Jobcentern oder von den Sozialämtern dann abgewickelt werden. Damit spart man andere Behörden Zuständigkeiten ein, wenn das umgesetzt werden wird oder würde. Und für den Bürger vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, es soll eine digitale Plattform geben, auf der sie alle Anträge stellen können, online, und auch die Bescheide online bekommen und einsehen können. Und das wäre schon ein Fortschritt. Ich formuliere das deswegen so ein bisschen vorsichtig, weil mit der Digitalisierung, ich sag das mal so flapsig, haben wir es ja nicht so besonders nicht so in Deutschland.
Und mit dem Zusammenlegen und Auflösen von Ämtern auch nicht so. Werden solche Maßnahmen zwischen Bund, Ländern und Kommunen in den kommenden Jahren dann wieder umgekehrt zerredet werden, wenn sich einzelne Ebenen des Staates von Ämtern und natürlich von deren Stellen trennen müssen, wenn die Zuständigkeiten verschmelzen sollen?
Ja, das ist leider, ich würde gerne eine positivere Botschaft auch jetzt verkaufen, aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Es ist insofern ein Fenster der Möglichkeiten, jetzt dieses nur historisch zu verstehende, also über viele Jahrzehnte gewachsene Dickicht ein Stück weit zu entschlacken. Warum ist das ein Fenster der Möglichkeiten? Mhm. Weil in dieser Kommission saßen alle drei Ebenen, Kommunen, Bundesländer, Bund zusammen und haben das erarbeitet. Und jetzt brauchen sie im Prinzip, um zu verhindern, dass es zu dem kommt, was sie angedeutet haben, also ein Zerreden oder wieder aufheben, jetzt brauchen sie im Prinzip von ganz oben politische Führung, die sagt, okay, wir setzen das jetzt durch, weil wir brauchen, wenn wir es wirklich umsetzen wollten, die Reformvorschläge zum Beispiel, bräuchten wir eine Grundgesetzänderung im Artikel 91 des Grundgesetzes. Da brauchen sie eine Zweidrittelmehrheit. Sie müssten zumindest einen Staatsvertrag zwischen Bund und Bundesländern, also sie brauchen politische Führung, die jetzt auch die Kraft aufbringt und hat, das umzusetzen. Ob wir die haben, das kann ich Ihnen nicht abschließend beantworten.
Der Koblenzer Sozialwissenschaftler Professor Stefan Sell.
NDR Info. Die Meinung.
26 Vorschläge für einen Umbau des Sozialstaats. Aus ihnen muss die schwarz-rote Koalition, deren Parteien mit ganz unterschiedlichen Absichten und Haltungen an die Sozialpolitik herantreten, jetzt Politik aus einem Guss machen. Der Kommentar von Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Bärbel Baas gehört nicht zu den Menschen, die die Welt mit rosa-roter Farbe malen. Die Arbeits- und Sozialministerin hat einen eher nüchternen Blick auf die Dinge, auf die Realität in diesem Land. Wenn die Sozialdemokratin aus Duisburg jetzt von einer großen Reform spricht, dann bedeutet das etwas. Unser Sozialstaat ist über die Jahre viel zu kompliziert geworden. Für die Mitarbeiter in den Behörden und Ämtern, aber auch für die Bürger. Wer einmal einen Antrag ausfüllen musste, weiß, wovon ich rede. Baas selber spricht von einem Behördendschungel. Der soll jetzt gestutzt werden. Mit der Gartenschere, nicht mit der Kettensäge, wie es einige gerne hätten. Leistungen zusammenlegen, die Zahl der zuständigen Behörden reduzieren, weniger Schnittstellen im System, an denen nicht nur Akten, sondern auch oft Menschen verloren gehen. All das sind richtige Schritte, auf die sich die Vertreter von Bundesregierung, Ländern und Kommunen verständigt haben. Dazu ein digitales Portal, wo die Bürger Anträge stellen oder Bescheide einsehen können und über das Daten schneller und besser ausgetauscht werden können. Klingt ebenfalls gut. Genau wie größere finanzielle Anreize für Leistungsempfänger, damit sich mehr Arbeiten für sie auch lohnt. Längst überfällig. Arbeits- und Sozialministerin Baas spricht hier von einem Meilenstein. Ja, diese Reform unseres Sozialstaates wird nicht von jetzt auf gleich in Kraft treten. Die Umsetzung der Vorschläge wird ein paar Jahre benötigen. Denn vor allem bei der Digitalisierung stehen wir vor einem Riesenprojekt. Es ist eine Kraftanstrengung, vor allem für die Mitarbeiter in den Behörden, die die Reform im laufenden Betrieb umsetzen müssen. Diese Anstrengung lohnt sich aber für uns alle.
Die Meinung von Dagmar Pepping in den NDR-Info-Themen des Tages. Vor einem Jahr stand das Holocaust-Gedenken besonders im Fokus, weil man 80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz rund um den Globus besonders aufmerksam auf das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte und auf das Schicksal der europäischen Juden blickte. Damals war klar, auch die Überlebenden werden nicht mehr lange als Zeitzeugen unter uns sein. Wenige Monate darauf starb etwa Margot Friedländer. Der Antisemitismus, von rechts und links oder islamistisch motiviert, prägt den Alltag vieler Juden in Deutschland. Es sei ein Offenbarungseid, dass sich Juden hierzulande nicht mehr sicher fühlen könnten, sagte Michel Friedmann heute früh auf NDR Info. Am Mittag ergriff er dann bei einer Gedenkstunde im Niedersächsischen Landtag das Wort.
Michel Friedmann attackierte im Niedersächsischen Landtag explizit die Alternative für Deutschland. Er bezeichnete sie als eine Partei des Hasses. Friedmann richtete seine Worte direkt an die Abgeordneten der AfD.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit Ihnen heute anfangen soll. Ihre Parteivorsitzende nennt eine Veranstaltung wie heute Schuldkult und will den Schuldkult eigentlich abbrechen.
Friedmann warf den niedersächsischen AfD-Abgeordneten vor, sich nicht von solchen Aussagen zu distanzieren. Er nannte sie scheinheilig und ihre Partei demokratiefeindlich. AfD-Fraktionschef Klaus Wiechmann wies diese Worte im Anschluss zurück. Er nannte die Rede unwürdig.
Man 15 Millionen, 13 Millionen Wähler der AfD als Hasswähler letztendlich bezeichnet, dann muss sich Herr Friedmann selber vielleicht mal die Frage stellen, ob das eine geeignete Form der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus ist.
Hintergrund der Gedenkstunde ist der 81. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz.
Bertil Starke berichtete aus Hannover. Am Nachmittag habe ich mit Rebecca Vaneva gesprochen. Die Hamburgerin ist stellvertretende Vorsitzende des Verbands jüdischer Studierender Nord. Wenn der Krieg der israelischen Armee in Gaza Antisemitismus getriggert haben sollte oder vielleicht auch schon das Massaker der Hamas, die Schwelle zur offen ausgesprochenen Judenfeindlichkeit in vielen heruntergesetzt hat, hat es sich dann in den letzten Monaten nach dem vereinbarten Waffenstillstand auch hierzulande beruhigt oder gilt, was wir von Michel Friedmann hörten, Juden können sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen?
Ich würde sagen, dass der Antisemitismus auf gar keinen Fall jetzt irgendwie weg ist durch diese Vereinbarung. Ich würde sagen, er ist immer noch sehr präsent in unserer Gesellschaft. Jüdinnen und Juden fühlen sich immer noch nicht sicher. Gerade jetzt auch in meinem Fall, wenn ich mit Studierenden spreche, sagen sie mir immer noch, dass sie sich auf dem Campus eher nicht sicher fühlen. Deswegen würde ich sagen, dass die Lage sich jetzt nicht wirklich sehr stark verbessert hat.
Ihr Verband vernetzt jüdische Studierende, aber als ein Ziel definieren Sie auch Beteiligung am Öffentlichkeitsdiskurs und Sensibilisierung für jüdische Belange. Ist das anstrengender geworden? Ist die Versuchung groß, in der Verbandsaktivität vielleicht eher intern zu bleiben, das Netz fester zu machen, als sich Anfeindungen auszusetzen?
Uns ist natürlich wichtig, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein und in der Mitte der Gesellschaft zu stehen und am demokratischen Diskurs teilzunehmen. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir für egal was wir machen, Sicherheitsmaßnahmen treffen müssen, weil wir natürlich auch für die Sicherheit unserer Mitglieder, also die Sicherheit gewährleisten möchten. Und ich würde sagen, dass wir da immer schauen, wie wir da die beste Lösung finden. Aber selbstverständlich lassen wir uns nicht einschüchtern und wollen ein fester Bestandteil dieser Gesellschaft sein.
Am Tag des Gedenkens heute, wenn die Zeitzeugen uns verlassen, nach und nach, wer muss die Stimme erheben dann? Verbände wie Ihrer oder sind heute und an jedem Tag alle aufgefordert, für Menschenwürde, für Religionsfreiheit und gegen Hass die Stimme zu erheben?
Ich finde, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, jeden Tag sich gegen Antisemitismus zu engagieren und natürlich für die Demokratie. Und das ist nicht nur die Aufgabe jüdischer Studierendenverbände oder Organisationen, sondern aller Verbände, die sich am demokratischen Diskurs beteiligen möchten.
Wir wissen, das Scheitern einer Demokratie vor 90 Jahren in Deutschland und die fehlende Haltung vieler Deutscher, fehlende Zivilcourage, der Hang zum Autoritarismus, das hat die Judenverfolgung erst möglich gemacht. Ist es umgekehrt heute nun unmöglich, weil die Gesellschaft hier imprägniert ist gegen diese Versuchung? Oder ist das im Grunde schon widerlegt, wenn die AfD vor einem Jahr bei der Bundestagswahl bei Erstwählern von 6% auf 19% zugelegt hat?
Ich würde sagen, wir erleben immer häufiger oder wir sehen das auch in Umfragen, dass immer mehr Personen quasi einen Schlussstrich fordern hinter die Gedenkkultur oder generell die Aufarbeitung. Und das ist natürlich ein sehr alarmierendes Signal, was wir beobachten. Und ich würde sagen, dass wir uns nicht darauf ausruhen sollten, sondern immer jeden Tag weitermachen sollten, nicht nur an Gedenktagen an die Geschichte zu erinnern und sich gegen Antisemitismus einzusetzen.
Um gelebtes Judentum in Deutschland sichtbarer zu machen, um allen jüdischen Glaubens zu zeigen, niemand muss hier ans Auswandern denken, es ist auch euer Staat. Da wäre ja vielleicht die erste jüdische deutsche Bundespräsidentin ein unumstößliches Zeichen. Und Bildungsministerin Karin Prien gehört zu denen, die immer wieder erwähnt werden. Muss man das nur höflich abwarten, bis die Parteien selbst drauf kommen? Oder müsste man ihnen vielleicht auch gesellschaftlich auf die Sprünge helfen?
Es ist natürlich gut und ein wichtiges Signal, wenn man in der Politik oder auch in anderen Ämtern Menschen jüdischen Glaubens sieht, die eben hohe Ämter bekleiden. Trotzdem würde ich sagen, dass es einfach grundsätzlich wichtig ist, dass Parteien, Vereine sich ihrer Verantwortung im Kampf gegen Antisemitismus bewusst werden und dies nicht nur performativ an Gedenktagen eben zum Ausdruck bringen, sondern auch an allen anderen 364 Tagen im Jahr.
Rebecca Vaneva vom Verband Jüdischer Studierender Nord. Der Brandanschlag auf die Stromversorgung mehrerer Berliner Stadtteile ist eine Scharte, die Bundesinnenminister Dobrindt auswetzen will. Eine Summe von insgesamt 1 Million Euro. Belohnung soll Menschen, die etwas wissen, die Zunge lockern und so Hinweise auf mutmaßliche Täter liefern. Zudem kündigte der Minister heute mehr Personal, neue Befugnisse und Gesetze an im Kampf gegen Linksextremismus. Denn eine linke Gruppe hatte sich zu der Sabotageaktion bekannt. Dietrich Karl-Meurer.
Nach dem Anschlag auf die Berliner Stromversorgung verstärkt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt den Kampf gegen den Linksextremismus. Im Mittelpunkt steht eine Belohnung von 1 Million Euro für Hinweise auf die mutmaßlichen Täter aus dem Umfeld der Vulkangruppe. Der Anschlag hatte vor wenigen Wochen rund 45.000 Haushalte betroffen. Mehr als 100.000 Menschen waren zeitweise ohne Strom und Wärme. Dobrindt begründet die hohe Belohnung mit der Schwere der Tat und dem Ziel, neue Hinweise zu erhalten.
Es ist zwingend notwendig, dass wir diesen Personen, um die es da geht, stärker auf den Leib rücken und versuchen, die Drahtzieher zu identifizieren. Dazu braucht es Hinweise und ich finde es durchaus angemessen, dass man auch mit einer Belohnung in dieser Größenordnung deutlich macht, wie ernst die Situation an der Stelle ist.
Begleitend soll es in Berlin und Brandenburg eine Fahndungskampagne geben mit Plakaten, Anzeigen an Haltestellen und Handzetteln. Parallel kündigt der Minister an, im Kampf gegen den Linksextremismus deutlich aufzurüsten.
Der Verfassungsschutz wird personell verstärkt, um das Phänomen Linksextremismus stärker in den Blick zu nehmen. Ich sage auch deutlich, das führt nicht zu einer Reduzierung beim Kampf gegen andere Extremismusphänomene.
Auch neue Ermittlungsbefugnisse sind geplant. Der CSU-Politiker nennt automatisierte Datenanalysen, biometrische Gesichtsabgleiche und IP-Adressenspeicherung. Dobrindt spricht von einem Nachholbedarf im Kampf gegen linksextremistische Gewalt und kündigt an, wir schlagen zurück.
Das waren die NDR-Info-Themen des Tages am Dienstag.